Der Deutsche Schachbund hat es ja nicht ganz leicht. Da gibt es ja mal das Problem, mal das Problem. Das kennen Sie sicherlich besser wie ich. Und die haben wenigstens dort etwas Stabilität drin, dass sie seit vielen Jahren also einen Sponsor haben, wo sie auch sicher sein können, dass es einer Verpflichtung nachkommt.
Hier ist Schachgeflüster.
Hallo liebe Schachgeflüster-Podcast-Hörer, mein Name ist Jonathan Karlstedt, ich bin internationaler Meister im Schach. Gemeinsam mit Sven und Marina Noppes bin ich Inhaber der Chess Tigers. Während der Pandemie ist bei uns die Idee entstanden, einen richtig guten und übersichtlichen Online-Shop aufzubauen. Das haben wir mit dem Chess Tigers Shop gemacht. Es gibt mehr als 2000 Produkte von Schachbüchern über Schachbretter, Figuren und jede Menge Zubehör. Wir haben auch eine besondere Kategorie mit Empfehlungen von The Big Greek. Natürlich beraten wir unsere Kunden bei Fragen gerne. Ihr erreicht uns unter shop.chess-tigers.de. Außerdem betreiben wir in Berlin-Charlottenburg einen Schachladen, in dem ihr uns auch vor Ort besuchen könnt. Und nun viel Spaß mit dem Podcast.
Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 254. Ausgabe des Schachgeflüster-Podcast. Mein Name ist Michael Busse und ich interviewe hier wie immer Persönlichkeiten aus der deutschsprachigen Schachszene. Mein heutiger Gast ist ein weiterer Verehrer des königlichen Spiels. Er ist internationaler Meister, nahm in den 80er Jahren an mehreren DDR-Einzelmeisterschaften teil und gewann 2016 mit der deutschen Mannschaft die Goldmedaille bei der Seniorenweltmeisterschaft. Seine beste Elo betrug 2480, also nahe dran an Großmeisterstärke. Heute kommt er immer noch zu sporadischen Einsätzen in der Bundesliga. Er ist aber nicht nur Schachspieler, sondern auch Unternehmer. Genauer gesagt geschäftsführender Gesellschafter der UKA-Gruppe. UKA entwickelt und verwirklicht weltweit Wind- und Solarprojekte und spielt damit eine wichtige Rolle beim Ausbau nachhaltiger Energien. Seit 2011 ist UKA einer der größten Förderer des deutschen Schachsports. Insbesondere die Nationalmannschaft und auch diverse Veranstaltungen haben schon vom finanziellen Engagement profitiert. In einem Interview sagte er einmal: "Ich verbringe einen Teil des Jahres in den USA und dort ist es üblich, dass ein erfolgreicher Unternehmer der Gesellschaft etwas zurückgibt. Ich habe mich in dieser Hinsicht für Schach entschieden." Ja, und das ist aus meiner Sicht natürlich eine wunderbare Entscheidung und daher ein herzliches Willkommen, Gernot Gauklitz. Hallo.
Hallo, auch von mir.
Das war, glaube ich, die längste Begrüßung in der Geschichte des Podcasts. Aber erstmal vielen Dank, dass Sie sich zur Verfügung stellen. Ich überspringe immer gern die Frage, wie man zum Schach gekommen ist, weil meistens war es mit 6 Jahren der Opa oder der Papa oder das Schulschach, bei Ihnen wahrscheinlich auch, ne?
Ähnlich, ja. Ein Urlaub in der Vergangenheit.
Okay, ja, dann gehen wir doch gleich drüber. Sie sind 62 geboren in Meißen und haben dann später Sportwissenschaften studiert mit der Spezialrichtung Schachpsychologie. Und das fand ich interessant, weil ich wüsste nicht, dass es heute noch ein Studium gibt, wo man irgendwie Schach mit einbauen kann. Welche Rolle hat denn das Schachspiel bei Ihrem Studium gespielt und bei Ihrer Abschlussarbeit auch?
Naja, also nicht eine besonders große. Das war halt damals auch schon sehr exotisch, so ein Studium. Ich glaube, es gab insgesamt 4 Leute, die so ein Studium gemacht haben in Summe. Also ein Studienplatz pro Jahr, und das war vier Leute, glaube ich, insgesamt sind es gewesen, die also so ein Studium hatten. Es war also ein Studium an der DAFK, wo man also ganz normal als Diplom-Sportlehrer seinen Abschluss gemacht hat, und dann konnte man Spezialrichtungen wählen, und der eine hatte halt Handball, der andere Volleyball, und bei mir war das Schach. Und da es aber natürlich keine Schachgruppe gab, ging das mehr in die Richtung Psychologie. Und also das Thema meiner Diplomarbeit handelte damals um psychologische Aspekte in den Wettkämpfen Karpov-Kasparov. Und die waren so ein bisschen davon geprägt, dass zum Beispiel damals eben der Spruch aufkam: ich versuche nicht den besten Zug zu finden, sondern den für meinen Gegner den unangenehmsten Zug. Also, dass man also auf die Stärken und Schwächen eines Menschen eingegangen ist. Und das wurde damals so die Thematik in meinem Studium. Aber ansonsten habe ich damals viel Sport machen müssen und war ja auch ganz gut. Manchmal vermisse ich das auch. Man macht heutzutage eher etwas zu wenig Sport, gerade als Schachspieler. Aber das war halt schon ein exotisches Studium. Und wenn ich ehrlich bin, wie ist das abgelaufen? Naja, wo ich auf diese Uni kam, da waren ja viele Sportler, die also recht erfolgreich waren, also irgendwelche teilweise Weltmeister oder Obermeister, die dann also noch so ein Sportstudium gemacht haben. Also das heißt, das akademische Niveau war nicht so hoch. Und ich habe also das erste halbe Jahr nahezu alle Arbeiten mit 1 abgeschlossen und habe dann festgestellt, es macht eigentlich keinen Sinn zu lernen, und habe dann das Lernen während des Studiums weitgehend eingestellt und habe dann, glaube ich, nochmal die letzten 3 Monate vor Abschluss der Arbeiten mich nochmal darum gekümmert, aber es war also nicht besonders anspruchsvoll, das Studium, was ich damals geleistet habe, also in geistiger Hinsicht, sondern mehr in körperlicher Hinsicht.
Okay, ja, das ist ja auch was wert. Und nach Ihrem Studium haben Sie dann auch keinen herkömmlichen Beruf, sage ich mal, ergriffen, sondern ja im Bereich Schach, im Umfeld Schach gearbeitet, in verschiedenen Funktionen. Was haben Sie da betrieben und wie attraktiv war das auch im Vergleich zu anderen Berufen?
Naja, DDR war ja recht speziell. Also das heißt, man konnte ja mit einem normalen, gutbürgerlichen Beruf nicht besonders viel Geld verdienen. War ja so eine, wie heißt es so schön, Diktatur der Arbeiterklasse nannte sich das. Also war also auch nicht gewollt. Und deswegen hatte ich mich damals also auch entschieden, als Schachprofi mein Leben zu gestalten. Und ich habe dann also nach dem Studium bei der Akademie der Wissenschaften als Schachtrainer angefangen. Habe dann für die Akademie der Wissenschaften auch als eine Mannschaft gespielt und war aber mehr oder weniger dann auch als Schachprofi beschäftigt.
Und Verkäufer auch, ne? Und so.
Ja, das weniger. Das war, also ich hatte schon immer eine kaufmännische Ader, sagt man damals in das Salär etwas aufzubessern. Klar gab es das, aber das hatte wenig mit dem Beruf zu tun, sondern eher mehr mit meinen persönlichen Neigungen. Okay. Also Dealen, also das heißt Handeln und Verkaufen, das hat mir damals schon Spaß gemacht.
Okay, ja, es kam ja dann später auch noch zum Tragen. Aber erstmal gab es eine tolle Geschichte, die auch im Schachkalender 2025 übrigens nachzulesen ist. Und zwar fiel ja die Mauer am 9. November. Da gab es ja diese legendäre Pressekonferenz, ne, mit Günter Schabowski, mit diesem: Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort unverzüglich. Ne? Also die Grenzen waren offen und Sie wollten eigentlich ein Schachturnier in Ungarn spielen, dann kam es aber anders. Erzählen Sie doch gern mal die Geschichte.
Ja klar, das vergisst man nicht, ist zwar schon uferlos lange her, aber ich weiß das natürlich noch recht genau. Ich bin damals zu einem Turnier nach Harkani unterwegs gewesen, also von Budapest nach Harkani gefahren, bin dort angekommen und dort auf Thomas Petz getroffen. Also die DDR-Spieler kannten sich natürlich alle gut, privat auch. Und kurz nach meiner Ankunft sagte Thomas: Also Gernot, die Grenzen sind jetzt offen. Ich habe ihm das natürlich nicht glauben wollen, habe mich dann aber relativ schnell vom Gegenteil überzeugen lassen. Und dann, ich weiß nicht, ob ich oder er auf die Idee kam, wir hatten dann so eine Schachzeitung, und dann hat er gesagt: Mensch, das müssen wir nutzen, wir spielen jetzt unser erstes Turnier im Westen. Und naja, dann haben wir also zum Telefonhörer gegriffen, das war Bad Wildberg, war, glaube ich, eine Woche später, fing ein Turnier an, haben den Organisator angerufen, haben gefragt: Hier, wir sind zwei internationale Meister, habt ihr Interesse, dass wir bei euch spielen? Und kam natürlich prompt die Zusage: Ja, gern. Und dann haben wir kurz entschlossen, abgesagt die Teilnahme an dem Turnier in Ungarn, und ich bin zurück nach Budapest, habe das nächste Flugzeug mir gegriffen, dann meine damalige Freundin natürlich mit eingesackt, meine jetzige Frau, wir sind jetzt mittlerweile 38 Jahre zusammen, also es war die richtige. Und wir haben damals also ganz kurz entschlossen dann gesagt, wir fahren jetzt zu dem Turnier, haben unseren grünen Lada, wir hatten damals einen Lada, so ein älteres Auto, mit Sprit vollgeladen. Das heißt, es war ja das Problem, D-Mark, DDR-Mark, kann man sich heute nicht vorstellen, aber gab ja einen Umrechnungskurs. Und wir haben dann also 4 20-Liter-Kanister uns besorgt und da 80 Liter Sprit reingefüllt, damit wir auch wieder zurückkamen. Es waren also, dass damals nichts passiert, das wundert mich immer noch. Die ganzen DDR, das waren also Bomben, wenn man das mal so will, wenn es dort mal gebrannt hätte. Also 80 Liter hinten im Kofferraum hinten drin. Und dann sind wir zu dem Turnier gefahren und ja, was ich auch noch ganz gut weiß, das Turnier habe ich damals gewonnen. Ich glaube, es waren so 80 Leute dort und habe dann bei dem Turnier also mein erstes Preisgeld in D-Mark bekommen. Dann habe ich eine Einladung bekommen für Böbling. Das war das zweite Turnier, was ich gespielt habe. Und dann, das war einen Monat später und dann nach Schwäbisch Gmünd. Ich habe also damals in relativ kurzer Zeit 3 Turniere gespielt, hatte auch noch mal Höhe, habe die alle 3 auch gewonnen. Bei 2 Turnieren war ich Erster bis Dritter, bei dem einen war ich alleiniger Erster. Ja, und so ist damals noch mal so ein kleiner Boom gekommen, auch was Schach betraf und auch recht erfolgreich.
Hm. Ja, also tolles Abenteuer. Und dann gibt es die Geschichte, dass Ihre Frau dann irgendwie gesagt hat, so Gernot, jetzt ist hier Schluss mit Schach, jetzt musst du mal was Anständiges machen. Wie ging es denn dann weiter?
Wie das eben mit Frauen so ist, die versuchen ja, das Leben möglichst so zu gestalten, dass es also für die Familie am besten ist. Und wir sind damals im Juli 1990 das erste Mal im Urlaub geflogen, die Kanarischen Inseln, und auf den Rückweg auf dem Flugzeug, das war also kurz vor der Einführung der D-Mark, hat meine Frau gesagt, jetzt gibt's die D-Mark, und das Rumtingeln ist vorbei. Rumtingeln, ne, fand ich natürlich nicht so toll damals. Ich hatte gerade 3 Turniere gewonnen, auch ganz gut verdient. Und meine Frau hat das etwas anders eingeschätzt. Aber naja, wie das eben so ist, wenn man jemanden liebt. Ich habe dann also dem, wie viel, vielleicht zu viel gesagt, dem Ratschlag gefolgt und habe dann 1990 meine erste Firma gegründet. Also im September 1990.
Das war aber noch nicht Windkraft?
Nein, das waren damals Immobilien. Ich habe also 1990 mit Immobilien angefangen. Das ist wieder eine andere Geschichte, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Also mein erstes Betätigungsfeld, wo ich mich selbstständig gemacht habe, war also Richtung Immobilienmakler. Und das hat sich dann später, kurze Zeit später, in Bauträger umgewandelt. Aber angefangen habe ich als Immobilienmakler.
Okay, und dann kam es aber, ohne dass wir jetzt irgendwie ein Wirtschafts- oder Energie-Podcast sind, aber dann kam es zu einer Überlegung, die Immobilienbranche zu verlassen und was Richtung Windkraft zu gründen. Das ist ja, da muss ja auch irgendwie einen Anlass gegeben haben. Das, ohne weiteres kommt man da ja nicht drauf. Wie war der Übergang damals?
Na, ich habe dann 91 bis 93 mein erstes eigenes Projekt im Immobilienbereich erstmal gemacht. Das ist so eine kleinere Einkaufspassage gewesen. Ja, etwas über 10 Millionen D-Mark damals Kredit aufgenommen. So im Nachgang stelle ich mir auch die Frage, dass ich damals also von der Bank Geld gekriegt habe. Ist also auch ein Wunder gewesen. Ich hatte ja vorher nichts Ahnung. Und ich habe dann später auch mal die Bank gefragt, wieso sie denn das gemacht haben. Dann haben sie gesagt, naja, du hattest ein interessantes Projekt in unmittelbarer Nähe vom Zentrum, 30 Meter vom Markt entfernt. Und die haben ja im Osten alle kein Eigenkapital gehabt und Ahnung hatten sie auch nicht. Irgendwas mussten wir ja mal machen. Du warst jung und wir haben gesagt, wenn das nicht hinkriegt, macht es unser Gutachter zu Ende. Wir probieren es einfach mal aus. So ist mein erstes Projekt dann entstanden. Ne? Ja, und dann gab es eine sogenannte Sonder-AV Ost, also eine Sonderabschreibung. Und ich habe dann als Bauträger gearbeitet und diese Sonder-AV Ost ist 98 ausgelaufen. Und das heißt, also das Geschäft ging in den Immobilienbereich zurück. Mhm. Und so ist dann die Idee entstanden, mal was anderes zu machen. Und ich hatte also mittlerweile einen Partner im Immobilienbereich, der war Anwalt, mit dem ich ein paar Sachen gemeinsam gemacht hatte. Und der kam aus Schleswig-Holstein. Das ist auch mein jetziger Partner, mit denen ich zusammen, also die UKA-Gruppe damals gegründet war. Und der kam damals mit der Idee, lass uns doch was im erneuerbaren Energienbereich mal machen, als zweites Standbein. Und so ist damals 1999 die Idee geboren worden und UKA entstanden. Also irgendwann, ich glaube September 99 oder November 99 ist, glaube ich, die erste UKA-Firma gegründet worden. So genau weiß ich das nicht mehr. Auf jeden Fall war es 99, aber den Monat kann ich mich jetzt nicht genau entsinnen.
Jetzt sind wir ja, wie gesagt, kein Energie-Podcast, aber trotzdem mal eine fachliche Frage. Viele beklagen ja zurzeit die hohen Stromkosten, also sowohl Verbraucher als auch Industrien. Und man spricht schon von einer Deindustrialisierung Deutschlands, die ja die viele Gründe hat, aber einer der Gründe sind vielleicht auch die hohen Energiekosten. Ist denn absehbar, dass mit zunehmendem Ausbau von Wind- und Solarenergie die Kosten irgendwann wieder steigen, oder ist Wind und Solar einfach teurer als Atom und Kohle?
Nee, es ist billiger. Also das Grundproblem wird ja immer nur falsch dargestellt, auch bewusst. Also Energiepolitik ist schon immer eine Subventionspolitik gewesen. Das heißt also, wenn man sich jetzt Kohle anschaut oder wenn man sich Atomkraftwerke, ist also immer subventioniert worden durch den Staat in Größenordnung. Und die Herstellungskosten, es gibt ja ein paar Atomkraftwerke, die jetzt in Betrieb gegangen sind, da sind wir so bei Strompreisen zwischen 20 und 40 Cent. 20 und 40. In Deutschland sind wir wesentlich drunter. Das heißt also, Wind und Sonne sind jetzt zwischen 5 und 10 Cent, sind unschlagbar günstig. Das Problem sind eher die Ausbaukosten der Netze. Das heißt also, Wind und Sonne sind viel günstiger in der Herstellung und wir haben aber ein anderes System derzeit. Und das heißt, man muss also Netze zusätzlich ausbauen. Dazu entstehen Zusatzkosten. Und das ist das, was also auch dann natürlich zu einer Belastung führt. Und die Grundsatzfrage, die sich aber eben eine Gesellschaft stellen muss, so wie Deutschland, ist, wollen wir abhängig sein von anderen Ländern, was die Energieversorgung betrifft, oder nicht? Und das ist ein Grundproblem. Wir haben nun mal kein Gas und wir haben auch keine anderen Ressourcen. Und wenn man eben, so wie jetzt, Gas aus den USA beziehen möchte und in den USA eben mal eine Regierung der Meinung ist, man will auch Europa erpressen, ja, was passiert denn dann? Und warum sind die Strompreise gestiegen? Weil Gas gestiegen ist. Und deswegen glaube ich, aber lassen Sie uns das nicht vertiefen. Also Fakt ist, wenn man sich wissenschaftlich damit beschäftigt, erneuerbare Energien sind am günstigsten. Aber es gibt eine zweite wichtige Komponente. Wir sind nicht erpressbar als Staat. Mhm. Und die Frage ist, will man sich erpressen lassen von anderen Ländern? Oder möchte man gern eben die Energie im eigenen Lande erzeugen, die auch keiner einen abknapsen kann? Und was ist es sein wert? Und das kommt mir so ein bisschen in der öffentlichen Diskussion etwas zu kurz, das Thema Sicherheit.
Okay, also ich verspreche es, das war die einzige fachliche Energiefrage. Gehen wir zurück zum Schach oder zu UKA. Und ich habe gelesen, Sie haben über 1000 Mitarbeiter und da sind auch ein paar Schachspieler dabei von Ihrem Verein, USV TU Dresden. Sind Schachspieler denn die besseren Arbeitnehmer?
Nein, aber sie haben ein paar Eigenschaften, die nutzvoll sind, die sie zu einem sehr, aus meiner Sicht sehr interessanten Arbeitnehmer machen. Und sie sind aus meiner Sicht intelligenter wie der Durchschnitt. Also es sind ja alles Spieler, die bei uns in der ersten Bundesliga spielen. Das heißt also, kann man erstmal eine gewisse Intelligenz voraussetzen. Aber sie sind vor allen Dingen auch in der Lage, komplexe Zusammenhänge gut und schnell zu erfassen. Und Eigenschaften, die Schach herausbildet, die halte ich sowieso für nützlich, auch im Bereich von dem, was ich tue. Also Projektentwicklung, komplizierte Projekte zu steuern, komplizierte Zusammenhänge, immer wieder auf Probleme zu stoßen, Lösungen zu finden. Und da sind Schachspieler einfach gut. Und deswegen bin ich jetzt nicht nur auf Dresden, also alle Schachspieler sind herzlich willkommen. Wenn der Meinung sind, können sich gern für uns bewerben. Ich bin ein großer Fan von Schachspielern und finde, dass sie durchaus Eigenschaften haben, die so wertvoll sind, dass ich sie gern einstelle.
Und selber, vermutlich würden Sie sagen, haben Sie auch profitiert in Ihrer unternehmerischen Karriere von der von den Schacherfahrungen, ne? Also Treffen von Entscheidungen, obwohl man vielleicht nicht alle Aspekte voll überblickt und trotzdem ja den richtigen Weg finden muss und so weiter. Also hat Ihnen das selber auch was gebracht oder würden Sie sagen, das sind zwei getrennte Skills, die man hat als Schachspieler und als Unternehmer?
Na, es bildet halt gewisse Eigenschaften aus im Gehirn. Also was ein Schachspieler ja machen muss, er hat einen Plan und der andere, der ihm gegenüber sitzt, hat auch einen Plan. Und man kann nur gewinnen, wenn man also den anderen Plan rechtzeitig durchschaut und de facto also immer einen Zug vorausdenkt und seinen eigenen Plan durchsetzen kann. Und in der Schachpartie ändert sich ja nach fast jedem Zug eben die Welt und man muss sehr flexibel sein auf immer wieder neue Gegebenheiten, also seinen Plan ständig anpassen. Und das ist also eine Eigenschaft, die einen als, ich sage mal, als Fritzchen anerzogen wurde. Und was passiert häufig bei mir? Ich sage immer Plan A, B, C und D. Wir stoßen eben auf ein Problem. Und viele meiner Kollegen bleiben dann stehen und wissen nicht mehr so richtig, wie es weitergeht, während mein Gehirn wie eine Art Computer ist. Das spuckt, ohne dass ich da nachdenken muss, einfach 3-4 Lösungen aus.
Also ohne Kandidatenlösungen sozusagen.
Nur einfach Lösung, weil es ist einfach so trainiert, eben die Fakten zusammenzusetzen und eben eine Lösung A, B, C oder D ist wie eine Schachpartie. Man hat im Plan A, B, C, man kann nicht direkt vorgehen. Und das sind einfach gewisse Denkmuster, die dem Gehirn durch das Schachspielen eintrainiert werden, die also in dem, was wir tun, einfach sehr hilfreich sind. Und deswegen auch gern Schachspieler.
Gehen wir zurück in der Chronologie. Ich bin jetzt im Jahr 2000. Da fand die Schacholympiade in Istanbul statt mit der Silbermedaille für die deutsche Mannschaft. Und ich habe ein Interview von Ihnen vorher gelesen, wo Sie gesagt haben, Sie sind vor Ort. Waren Sie da und wie haben Sie das erlebt?
Ja, ich war da damals in Istanbul. Habe damals die Zeit gefunden und habe natürlich auch meiner Mannschaft die Daumen gedrückt und hat gut geklappt, es war damals ein Wahnsinnserfolg und eine sehr schöne Erinnerung.
Und 2008 hat ja die Schacholympiade in Dresden stattgefunden, also quasi vor Ihrer Haustür. Haben Sie da schon irgendwie eine bestimmte Rolle gehabt in der Organisation oder weil das Sponsoring des Schachbundes kam ja erst später? Wie sah da Ihr Engagement aus oder waren Sie einfach nur Fan?
Also es ist ja immer so, da werde ich dann später noch zu sprechen kommen, eine Frage ist immer, wie viel Zeit hat man als Unternehmer? Und dass mir Schach natürlich am Herzen liegt, das ist klar, aber die Frage ist, wie viel Zeit findet man, um sein Hobby zu frönen? Und wir hatten damals 2008 eine relativ schwierige, auch unternehmerische Phase, kann ich mich noch relativ gut entsinnen. Wir waren damals auch 30 Leute oder so. Und da hatte ich also den Schwerpunkt mehr in Richtung Arbeit damals gelegt. Und war selbst bei der Schacholympiade also sehr wenig dabei, einfach zeitlich bedingt. Also das heißt, und finanziell ist natürlich auch immer eine Frage, was kann man sich leisten? War das also auch noch nicht so, dass es so auf stabilen Füßen gestanden hat, das Unternehmen? Und deswegen auch das Engagement etwas begrenzter war zu dem Zeitpunkt.
Aber Sie hatten nicht die Idee, die auch Ihr Sponsorkollege Roman Krulich hatte, der ist ja, hat sich dann eine Nation gesucht und ist dann für Monaco angetreten als Spieler. Sowas kam für Sie nicht in Frage.
Nee, also das liegt mir völlig fern. Also ich selbst nutze das ja nicht, um irgendwie mein Ego zu pflegen. Ich bin ja so gut wie überhaupt nicht bei irgendwelchen Veranstaltungen mittlerweile mehr anwesend, weil ich einfach beruflich so stark eingebunden bin. Wenn Sie 70 Stunden in der Woche arbeiten und auch nur begrenzt Urlaub machen und noch einen Partner haben, dann haben Sie einfach keine Zeit für irgendetwas. Und wenn ich jetzt nicht mit meiner Frau zusammen wäre, würde ich sicherlich vielleicht doch auf die ein oder andere Veranstaltung mal hingehen. Aber das ist mir eigentlich so gut wie nie möglich, weil ich immer ein schlechtes Gewissen gegenüber meiner Frau habe. Wenn ich schon mal ein paar Stunden Zeit habe, dann möchte ich die auch mit meiner Frau verbringen. Denn ansonsten würde sich ja irgendwann die Frage stellen, ja, warum sind wir eigentlich zusammen, wenn du nie Zeit für mich hast?
Aber sie ist keine Schachspielerin, oder? Weil einige haben ja das Glück, also ich arbeite ja für die Chess Tigers und der Sven Noppes, mein Chef, hat das Glück, dass seine Frau genauso schachenthusiastisch ist und dann reisen die da von Schachturnier zu Schachturnier. Da haben sie weniger Glück.
Ja, nicht Glück. Also ich habe ja bewusst meine Frau damals rausgesucht, die ist keine Schachspielerin. Und sie hat auch von vornherein gesagt, das macht ja gar keinen Sinn, dass ich mich mit Schach beschäftige. Du wirst ja immer besser sein. Und wie Frauen eben so sind, man will ja gleichwertig sein. Und da sie gesagt hat, das geht dort nicht, lasse ich das mit dem Schach spielen. Aber sie ist natürlich früher, wo wir noch jung waren, auch immer mal zu Turnieren mitgereist. Aber ich glaube, das letzte Mal, dass sie zu einer Schachveranstaltung war, das war damals in Istanbul 2000.
Ah ja, okay, ja. Ja, dann gehen wir weiter. 2011 wurde dann formal die Kooperation zwischen der UKA-Gruppe und dem Schachbund eingegangen, 27. Mai 2011. Wie kam es dazu?
Naja, also ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, gab es ja in der Vergangenheit immer mal Schachsponsoren, die das gemacht haben, aber da ist der eine andere oder andere dann wieder pleite gegangen. Das heißt also, Und ich glaube damals, ich weiß gar nicht mehr, wie der Name war, einer von den damaligen Sponsoren, der ist in die Insolvenz gegangen. Das heißt also, es gab damals ein Problem, einen Sponsor zu finden. Ne? Und dann ist man auf mich zugekommen. Mittlerweile war mein Geschäft 2009, war dann ein ganz gutes Jahr, 2010 auch. Also war ein wesentlich stabileren Rahmen. Und man hat mich einfach gefragt, ob ich helfen könnte. Und die Antwort lautete dann ja. Also das war mehr ein Hilferuf damals. Und ich bin dem Hilferuf danach gekommen.
Ist UKA eigentlich der Hauptsponsor? Oder weil es gibt ja noch andere Sponsoren, Kohlig, Immobiliengruppe, Chessbase, Niggemann. Aber Sie sind da der Hauptsponsor vermutlich, ne?
Ja. Okay, ja. Mittlerweile ist es ja auch schon, also etwas Stabilität. Ich sage immer, der Deutsche Schachbund hat es ja nicht ganz leicht. Da gibt es ja mal das Problem. Das kennen Sie sicherlich besser wie ich. Und die haben wenigstens dort etwas Stabilität drin, dass sie seit vielen Jahren also einen Sponsor haben, wo sie auch sicher sein können, dass es einer Verpflichtung nachkommt.
Ja, aber ist es nicht trotzdem irgendwie merkwürdig, dass es seit Jahrzehnten immer die gleichen Sponsoren sind? Also Sie machen das jetzt 14 Jahre, Kohlig auch schon lange und so richtig kommt niemand dazu. Also selbst beim Weltschachverband, die haben jetzt mit Google zum Beispiel einen Sponsor gewonnen für die letzte Schach-WM in Singapur. Es heißt ja immer, ja, Sponsorensuche braucht halt Zeit, aber Zeit wäre ja gewesen. Also woran liegt das, dass es ja die gleichen sind immer?
Da dürfen Sie nicht den Sponsor fragen, sondern da müssen Sie denjenigen fragen, der den Sponsor suchen müsste. Es war ein ganz nettes, eine nette Ausforschung, aber das klappt nicht. Da müssen Sie schon den Schachbund und die Verantwortlichen fragen, denn das ist in Ihrem Bereich. Und natürlich geht das, aber dazu braucht man ein Konzept, ist nicht ganz einfach, weil Schach natürlich nicht ganz so populär ist wie andere Ballsportarten. Aber dass es funktioniert, haben Sie ja gerade selbst gesagt. Es gibt ja im Weltschach durchaus Beispiele, dass es funktionieren kann.
Ja, Sie unterstützen ja immer wieder auch konkrete einzelne Formate, ne? Also nicht nur, ich sag mal, einen Festbetrag, sondern so Sachen wie Deutscher Schachgipfel oder zentrale Endrunde der Bundesliga oder so. Da gibt es dann so Sonderzahlungen, nenne ich es jetzt mal, ohne die genauen Geldflüsse zu kennen. Nach welchen Kriterien entscheiden Sie da, was Sie unterstützen und was nicht?
Naja, also man muss, also häufig ist es so, dass man mich fragt, wenn man ein Problem hat, aber das soll ja kein Mäzenatentum rein sein. Sondern wir wollen natürlich auch, ich habe ja eine Firma, ich habe einen Partner, das heißt also, und ich habe auch einen Verantwortlichen für das Thema Unternehmenskommunikation. Wenn wir also was machen, dann wird natürlich auch immer geprüft, passt das in unsere Policy und gibt es einen Nutzen. Also der Nutzen ist natürlich, man möchte also natürlich auch als Unternehmen entsprechend ein positives Bild abgeben, man möchte eventuell auch attraktiv für Arbeitnehmer sein oder Grundstückseigentümer. Und mir ist es durchaus schon passiert, dass wir durch unser Sponsoring auch wirtschaftliche Vorteile hatten. Also bei mir war mal ein Grundstückseigentümer, der mit uns einen Vertrag abgeschlossen hat. Da gab es starken Wettbewerb und das Grundstück war also sehr interessant. Da ist dann später auch ein Windpark entstanden. Und der hat sich für UKA nur entschieden auf den Kriterien, das war ein Schachspieler. Und der fand das eben toll, dass also UKA Schach sponsort. Und so sind wir damals zu dem Vertrag gekommen. Also das heißt, ich werde angesprochen, wenn es also mal irgendeine interessante Möglichkeit gibt. Und dann ist aber mein Kollege, der heute hier auch mit dabei ist, der Herr Harnburg, der prüft dann, ob die Unternehmensinteressen auch hinreichend berücksichtigt werden. Und wenn er dann, wie sagt man, grünes Licht gibt, dann bin ich auch gern dabei. Aber das heißt, es wird also auch immer eine Sachprüfung vorgenommen, inwieweit das in die Unternehmenskonzepte mit reinpasst bei uns.
An der Stelle schönen Dank, Herr Harenburg. Der ist hier heute als stiller Zuhörer sozusagen dabei und hat das für uns vermittelt. Kommt es da nicht vor, dass der Herr Harenburg auch mal sagt, Mensch Gernot, jetzt verpulverst du wieder unser ganzes Marketingbudget für dein Schach. Das könnten wir doch auch mal irgendwie anders einsetzen.
Ja, klar, kommt das vor.
Aber Sie sind der Chef.
Ja, dann muss man eben, ja klar, bin ich der Chef und ich kann das natürlich auch festlegen, aber es soll ja trotzdem nach vernünftigen Gesichtspunkten erfolgen. Also es gibt halt bei uns ein Marketingkonzept, da gehört Schach mit dazu. Und ich bin ja nicht der Einzige, der bei UKA Schach liebt. Und so ist das aber ganz häufig in den Bereichen. Sie werden, wenn Sie Sponsoring feststellen, sehr häufig feststellen, dass also irgendein CEO eben oder jemand Verantwortliches eben für irgendeine Sache brennt und der folgt dann eben sein Hobby. Und natürlich muss es dann trotzdem wirtschaftlich passen für das Unternehmen. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel Handball begeistert sein, man kann natürlich genauso gut Sponsoring auch mit Handball machen, wie man mit Schach und das machen kann. Und mein Herz schlägt halt für Schach. Und deswegen hat natürlich bei uns nicht Fußball oder Handball das Primat, wenn wir im Sport was machen, sondern Schach.
Ja. Jetzt haben Sie ja vorher schon angekündigt, dass der Deutsche Schachbund manchmal auch Probleme hat. Und seit 14 Jahren gab es ja, wo Sie da sind, gab es ja sicherlich den einen oder anderen Moment, wo Sie Sorge vielleicht gehabt haben, dass der Ruf des Schachs gerade ein bisschen leidet. Und haben Sie da nie Sorge, dass das vielleicht auch negativ auf UKA abstrahlen könnte? Oder Folgefrage, nehmen Sie da Einfluss dann, um solche Konflikte vielleicht zu verhindern? Oder?
Naja, also man sollte eine Sportart und Schach nicht mit Einzelpersonen verknüpfen. Also klar gibt es mal wieder Skandale, die gibt es im Fußball. Also ich denke jetzt zum Beispiel an den Kuss des ehemaligen spanischen Präsidenten dort bei dem Frauenfußball, wo es eine Menge Publicity, dann negative Schlagzeilen gegeben hat. Da würde auch keiner auf die Idee kommen, dass deswegen Fußball weniger attraktiv ist. Also die Idee ist mir bisher noch nicht gekommen.
Ja, das leuchtet ein, ja. Kommt für Sie auch so ein persönliches Sponsoring in Betracht? Also Sie haben ja sicherlich auch ein Herz für den Nachwuchs, denke ich mal. Wer hat es nicht? Und wir haben ja durchaus hoffnungsvolle jungen Nationalspieler, ich sage Hussein Besu oder Christian Glöckler zum Beispiel. Aber Sie sponsern dann eher sozusagen den Verband mehr, ne? Oder gibt es auch so Einzelengagements?
Also bisher beschränkt sich das. Also ich mache ja, wie gesagt, auch noch die Dresdner Bundesligamannschaft. Das sind ja schon drei größere Engagements. Ich will das nicht ausschließen, aber bei mir ist der Leistungsgedanke schon stark ausgeprägt. Also es gibt hier ganz viele, die was im Breitensport machen, was auch völlig okay ist. Aber ich habe mich entschieden, halt Leistungssport insbesondere zu fördern und zu unterstützen.
Ja gut, das würde ja ein persönliches Sponsoring nicht ausschließen.
Ja, klar, also ich schließe das nicht aus, aber dazu müsste man mich fragen und dann würde ich das ganz normal über meine Kollegen prüfen lassen, inwieweit das Sinn macht. Also wenn ich es mache, müsste man es ja dann richtig machen, dann müsste man auch ein entsprechendes Konzept haben, Entwicklungsplan und so weiter. Ich kenne das ja als Jugendlicher, dann müsste auch was rauskommen.
Ja. Ja, vielleicht hört ja der eine oder andere zu, der sich da jetzt Gedanken macht. Sie haben vorher auch gesagt, es gibt ja noch weitere Unternehmer, CEOs oder sonstige Vorstände in anderen Unternehmen. Richard Lutz von der Bahn fällt mir ein oder Peter Gerber von der Condor. Haben Sie da Austausch manchmal über Schach und Unternehmertum mit solchen Personen?
Selten. Und ich glaube, dass da noch etwas Luft ist. Deswegen habe ich auch dem Schachverband schon häufig mal den Vorschlag gemacht, vielleicht einmal im Jahr so eine Veranstaltung zu machen, wo man eben mal die potenziellen Fragen kommt, Sponsoren einzuladen, damit die sich eben doch ein bisschen vernetzen können. Da aber das letzte Mal, wo so eine Veranstaltung war, wo die Deutsche Bahn in Potsdam, glaube ich, damals so eine Veranstaltung gemacht hat, von Richard Lutz damals mit den Eisenbahngesellschaften. Aber in den letzten Jahren ist das nicht gang und gäbe gewesen. Aber es gibt nochmal einen Unterschied, ob Sie CEO sind oder Eigentümer sind. Also der Richard Lutz, der hat natürlich starke Schranken. Der kann natürlich nicht tun und lassen, was er will. Das ist ja öffentliches Geld. Und da geht das nur, wenn seine Marketingabteilung das toll findet und gut findet. Als Eigentümer ist man doch schon etwas freier.
Ja, klar, das.
Weil ich muss mich ja nicht rechtfertigen gegenüber mir selber, während er ja immer fremdes Geld ausgibt. Deswegen ist es immer ein kleiner Unterschied. Also bin ich Eigentümer oder bin ich halt Anführungsstriche nur CEO?
Ja, dann ich gehe mal weiter in der Timeline einfach. 2013 hat UKA nicht nur ein Event gesponsert, sondern tatsächlich auch ausgerichtet, nämlich den Metropa Cup, und zwar in ihrer Geburtsstadt Meißen. Das Turnier fiel aber ins Wasser, buchstäblich.
Das würde ich so nicht unterstützen. Also Meißen wird ja ab und zu mal, da gibt es die Elbe, die durch Meißen in der Mitte durchfließt. Und wir hatten also ein Hochwasser in der Zeit, ein starkes Hochwasser. Und das hat dazu geführt, dass der eine Teil von Meißen von den anderen abgeteilt war. Aber die Veranstaltung, die hat auf der Elbseite stattgefunden, wo das Hochwasser nicht hinkommt. Das heißt also, die Altstadt ist immer davon betroffen und auch das Hotel war auf der Seite so, dass das Turnier davon nicht betroffen war. Also das Turnier ist ganz normal durchgelaufen und auch zu Ende geführt, aber natürlich ist es überschattet worden von der Trauer etwas, wenn man so sieht, wie also so eine Altstadt überschwemmt wird. Das Turnier selbst war davon nicht betroffen.
Ja. Okay. Ich kann mir auch vorstellen, dass die mediale Aufmerksamkeit in dem Moment natürlich dem Hochwasser galt und nicht dem Schachturnier. Und wie war das für Sie, so die Erfahrung als Ausrichter? Das ist ja eine ganz andere Rolle dann. Also haben Ihnen da die Bundesligaspieler geholfen oder wie lief das ab?
Also es haben damals mehrere, wir haben ja so Agentur gehabt, die uns mit unterstützt hat, also die ich jetzt beruflich genutzt habe, natürlich auch Kollegen damals von Dresden. Also es war insofern ganz nutzvoll für mich, mal selbst ein Turnier auszurichten, um zu sehen, was das alles bedeutet. Und ich glaube, das ist so ein generelles Problem von den sehr guten Schachspielern, die eben denken, dass sie überall alle Stars sind und dass ihnen die gebratenen Tauben so in den Mund fliegen sollten. Und gar nicht wissen, dass es dazu ganz, ganz viele fleißige Leute im Hintergrund gibt, ohne die nichts stattfinden würde, die das ehrenamtlich machen, die das in ihrer Freizeit machen. Und ich kann das gar nicht hoch genug würdigen. Wenn man mal so ein Turnier selbst gemacht hat, weiß man, wie viel Arbeit das macht, was alles an Problemen entstehen kann. Und deswegen kann ich immer nur empfehlen, auch im beruflichen Bereich, man muss häufig eben auch mal selber tun, etwas mal selber machen, damit man realistisch einschätzen kann, was macht das eigentlich für einen Aufwand für eine Arbeit und nicht immer noch Forderungen stellen. Und das war insofern für mich eine ganz heilreiche Erfahrung. Und seitdem ist die Achtung von Leuten, die also solche Turniere organisieren, gewaltig. Und wir können nur froh sein, dass es noch so viele gibt, die sich ehrenamtlich auch bei der Organisation, ob es als Schiedsrichter ist oder als Organisator, beteiligen. Ohne die wäre Schach nicht das, was es ist.
Ja, schön gesagt. Ein Jahr später haben Sie dann den rumänischen Spieler Liviu Dieter Nisipianu nach Deutschland geholt. Er spielt mittlerweile wieder für Rumänien, war aber lange Jahre die deutsche Nummer 1. Wieso ausgerechnet Nisipianu und wie bewerten Sie das im Rückblick?
Also ich habe den natürlich nicht nach Deutschland geholt, sondern der Schachbund, der hatte damals eben mit einem unserer Spitzenkräfte nicht so ein besonders gutes Verhältnis.
Arkadi Neidic,
ich wollte den Namen jetzt nicht nennen.
Ja, dafür bin ich ja da.
Und man hat nach Alternativen gesucht. Und man ist dann also auf Espanyol gekommen, der ja auch gut Deutsch spricht, der auch eine Persönlichkeit ist, die emotionale Intelligenz auch mitbringt, also sich mit Menschen gut versteht. Und der hat es prinzipiell seine Bereitschaft erklärt. Er hatte damals so 2,650, 2,670, war also auch ein sehr starker Großmeister. Und damals ist die Frage an mich herangetragen worden, ob ich eben dort mit behilflich wäre, eben den Wechsel mit finanziell zu begleiten. Und da habe ich ja gesagt und so ist das damals entstanden. Aber das war nicht meine Idee, sondern ich habe dann einfach nur die Idee unterstützt.
Okay, ja. Wie gesagt, er war ja auch lange, lange Zeit die deutsche Nummer 1 dann. Bis Vincent Keimer kam, ich weiß es gar nicht genau. Ja, ja und 2 Jahre später, dann 2016, ich hatte es eingangs schon gesagt, Seniorenmannschaftsweltmeisterschaft in Dresden. Da hätte man sich ja besser nicht malen können. Deutschland mit Ihnen als Spieler die Goldmedaille. War das damals einfach, waren Sie individuell jeweils die besseren Spieler oder gab es da einen besonderen Mannschaftszusammenhalt? Wie ist so die Geschichte dieses Erfolges?
Naja, also es gab ja so die ehemaligen DDR-Spieler, die kannten sich ja auch sehr gut Und der Uwe Bönsch, der Rai Tischbürek, mit denen habe ich auch meine Jugend, so meine Schachjugend verbracht. Und dann ist noch der Klaus Bischoff mit dazugekommen. Und wir waren damals also so ja, eine eingeschworene Truppe, die gesagt haben, wir versuchen das. Und dass das so geklappt hat, war natürlich auch ein bisschen Glück. Also es ist ja immer so, wenn man Erster wird, muss man auch ein bisschen Glück haben. Und mein Beitrag war auch nicht der größte dazu. Also andere haben größere Beiträge dazu geleistet. Und war einfach ein guter Lauf. Es war ein schöner Ort. Es war damals in Dresden-Radebeul. Und das ist eben einfach toll, wenn man eben, wenn es auch nur 50 plus war, wenn man eben mal eine Goldmedaille, eine Weltmeisterschaftsgoldmedaille erringen kann, dann ist es ein besonderes Highlight. Und das war für uns alle damals ganz toll. Und ja, es war halt Glück, dass es in Dresden stattgefunden hat, dass auch die einzelnen Personen Zeit hatten zu der Zeit und dass es dann auch so gut gelaufen ist. Also war ein schönes Erlebnis.
Ja, Stichwort Dresden, jetzt haben wir schon ein paar Mal gesagt, die Dresdner Bundesliga-Mannschaft unterstützen Sie auch und Sie spielen auch ab und zu. Wie oft kommen Sie da noch zum Einsatz in der Bundesliga oder in untergeordneten Mannschaften?
Also bisher habe ich nur Bundesliga gespielt und dieses Jahr habe ich es nicht geschafft. Das liegt aber an meiner lieben Firma. Die hält mich zurzeit ganz ordentlich in Trab. Also ich habe einfach keine Zeit. Also ich habe gar keine Zeit. Also es ist mittlerweile so, dass ich auch kaum noch Schachnachrichten verfolgen kann, weil ich also mit Arbeit so zugedeckt bin, dass also meine ganze Kraft und Zeit auf das Thema UKA und Arbeit sich also derzeit konzentriert. Also wir sind ja stark gewachsen. Sie hatten das schon gesagt, wir sind mittlerweile über 1000 Leute, sind auch weltweit aktiv. Und es ist ja derzeit nicht so ganz leicht in dem politischen Umfeld. Das heißt, es gibt viele Herausforderungen. Und das bedarf eben dann auch jemand, der aktiv sich um die Probleme, die Bewältigung der Probleme kümmert, Entscheidungen zu treffen. Und wie das auch so ist, wenn man einmal wächst, dann muss man auch Prozesse nachziehen. Also das heißt, man hat ganz viele Dinge, die man dann zusätzlich machen muss. Und ja, das ist eine Herausforderung, die ich auch angenommen habe. Aber mein Schwerpunkt ist ganz klar derzeit meine Arbeit. Und Schach muss ich Ihnen anstellen.
Ja. Ja, schade, ne? Aber klar, Sie haben ja auch Verantwortung für viele Mitarbeiter und fürs Unternehmen und das kann man nicht so einfach ablegen.
Ja, vielleicht noch so eine kleine Episode. Warum habe ich mich mal selbstständig gemacht 1990? Sie hatten ja die Frage vorhin gestellt. Das war natürlich meine Frage, aber was war das Ziel? Das Ziel ursprünglich war mal, so viel Geld zu verdienen, dass man eben als Schachspieler durchs Leben kommt. Was mich damals schon immer gestört hat, wenn man halt jung ist und sein Geld auf Open-Turnieren verdienen muss, was ist denn, wenn man mal älter ist, nicht so leistungsfähig, wie will man dann sein Lebensalter gestalten? Und deswegen war mein Ziel eigentlich mal so viel Geld zu verdienen, dass man später dann sorgenfrei Schach spielen kann. Aber die Pläne haben sich dann im Laufe der Zeit etwas geändert und das Leben ist eben recht vielfältig. Schach ist fein, ist eine tolle Sache, ist ein tolles Hobby, aber das Leben ist sehr, sehr vielfältig und herausfordernd. Und zurzeit ist das eben so, dass der Schwerpunkt auf Arbeit liegt. Das heißt ja nicht, dass es vielleicht in einigen Jahren bei uns mal ein bisschen ruhiger wird und dass man dann vielleicht auch mal wieder Zeit hat, sich etwas mehr dem Schachspiel zu widmen. Aber zurzeit sind die Prioritäten bei mir einfach andere.
Ja. Ich frage Sie natürlich trotzdem über das Schach, weil das ist ja unsere gemeinsame Verbindung sozusagen und das, was die Hörer interessiert. Vielleicht Stichwort zur zentralen Endrunde der Bundesliga. Da haben Sie ja in diversen Vorjahren auch gesponsert. Ich weiß gar nicht, ob dieses Jahr auch. Gab's oder ja, vielleicht können Sie das mal umreißen, Ihr Engagement bei der zentralen Endrunde. Es war dieses Jahr wieder ein schönes Festival, sage ich mal.
Ja, das ist toll. In Berlin habe ich da das letzte Mal mit unserem Reisepartner das gemeinsam gemacht. Und ich will jetzt nicht zu viel verraten. Es gibt ja auch wieder Pläne für nächstes Jahr. Schauen wir mal, was draus wird.
Also in Dresden vermutlich, ne?
Ja, vielleicht in Dresden, vielleicht auch in Berlin, werden Sie sehen. Lassen Sie sich überraschen. Ja. Und es gibt ja vielleicht nicht immer nur einen, es gibt manchmal auch mehrere Bewerber. Auf jeden Fall finde ich das ganz toll, wenn es zentrale Endrunden gibt, weil eben dort alle Spieler sich mal sehen. Man kann noch mal sein, gerade für junge Leute ist es eben so, man kann seine Idole mal sehen. Das ist ja dann eine ganz hochkarätig besetzte Veranstaltung mit ganz vielen Top-Großmeistern. Und also das finde ich zum Beispiel klasse. Wo kann man denn auf der Welt, außer wenn es gerade eine Olympiade ist, so viele Topspieler auf einem Platz mal erleben?
Ja. Kränke in Karlsruhe, aber
ja, aber das da ist ja auch außergewöhnlich. Ich muss mal ja auch den Sven Noppes, also was der eben auf die Beine stellt und macht, ist ja auch Wahnsinn. Also wie viel Freizeit und wie viel ja, Herzblut da reinfließt, also kann man nur den Hut ziehen. Und auch mit Dirk Jordan, da gibt es ja mittlerweile auch so Entwicklung. Da gibt es ja so zwei Herzen in meiner Brust auf der einen Seite. Na klar, darf man nicht seinen persönlichen Vorteil suchen. Aber auf der anderen Seite, der hat natürlich auch ganz viel für Schach gemacht und organisiert, so dass es eben nicht nur schlechte, sondern auch gute Seiten gibt. Und selbst ein Franz Beckenbauer, wo es dann hinterher eben auch Diskussionen der Öffentlichkeit gab. Und ich finde, oder selbst ein Helmut Kohl, ich finde, man sollte eben dann auch mal die Lebensleistung würdigen und das Positive überwiegen lassen und das Schlechte eben dann vielleicht mal etwas beiseite legen und mehr die positive Seiten zum Vorschein zu bringen.
Hm. Ja, lassen wir so stehen. Zurück zur Bundesliga, deutscher Meister, Düsseldorfer SK. Jetzt hat er, gibt es ja auch einen Schachsponsor, der Vadim Rosenstein. Das scheint aber ein kurzfristigeres Engagement zu sein, als wie Sie das pflegen. Er hat angekündigt, sich ja entweder zurückzuziehen ganz oder kürzer zu treten. Ich weiß es noch nicht so genau. Wie bewerten Sie das?
Naja, das, also die Frage ist ja, welche Ziele verfolge ich, wenn ich so eine, sagen wir schon, Engagement mache. Also ist das Ziel eben dauerhaft den Schachsport zu unterstützen oder verfolge ich persönliche Ziele? Also persönliche Ziele, will ich mein Ego damit pflegen, einfach mal deutscher Meister zu werden, selbst mitzuspielen. Das ist halt eine Frage, die jeder für sich persönlich treffen muss. Für mich wäre das natürlich ein leichtes, jetzt zu sagen, ich will auch deutscher Meister werden. Naja, dann suche ich mir halt die 10 besten Spieler zusammen und bin dann deutscher Meister. Und ja, aber das ist nicht mein Ansatz. Wenn Sie sich die Dresdner Mannschaft anschauen, das sind alles Leute, die ich, also ne, wir haben ein paar Ausländer, weil ohne Ausländer geht's nicht mittlerweile. Dazu ist die Liga zu stark. Aber es sind noch ganz viele Leute, die sich eben seit vielen, vielen Jahren kennen, die seit 10 Jahren oder länger zusammenspielen. Und das ist also einfach eine Frage desjenigen, der also dieses Engagement macht, was verfolgt er für Ziele. Und das Risiko ist natürlich immer groß, wenn jemand eben so ein Ziel hat, ich will mal deutscher Meister werden und er hat es eben erreicht und sagt, ja, ich habe es jetzt geschafft und jetzt habe ich eben andere Ziele. Während bei mir das Ziel ja ist, ich will einfach den Schachsport unterstützen.
Aber deutscher Meister mal werden mit Dresden wäre schon cool.
Nö. Warum?
Nö.
Warum?
Ja, gibt dem Schachsport in Dresden vielleicht auch einen Boost.
Das würde doch bedeuten, es wären 8 Profis am Brett, die man irgendwo zusammenkauft. Was hat das mit einer Mannschaft zu tun?
Ja, also der Jan Werner, der Vorsitzende von Düsseldorf, behauptet, ich kann es natürlich nicht belegen, dass das auch für den Rest des Vereins, für die Jugendarbeit und so weiter geholfen hat.
Nee. Das sehe ich anders. Also wie gesagt, es ist halt ist auch wieder, wenn man also eine Profimannschaft sich zusammenkauft, die Profis sind ja dann auch nicht im Verein. Bei uns gibt es dann noch Simultanveranstaltungen. Es ist immer eine Frage, welches Konzept man hat. Also ich selbst würde eigentlich es bevorzugen, dass also eine, gab es ja auch schon mal diese Bestrebung, dass also eine deutsche Meisterschaft eben auch nicht komplett von Ausländern dominiert wird. Denn wenn wir mal gucken, wie viel Prozent einer deutschen Meisterschaft sind denn Deutsche, ja, feststellen sie nicht allzu viele. Es ist mehr wie eine internationale Meisterschaft und abhängig vom Geldbeutel gibt es eben viele gute Spieler oder weniger. Also da habe ich einfach ein anderes Konzept.
Okay, ja. Warum sind Sie eigentlich nie auf die Idee gekommen, mal ein eigenes großes Turnier zu organisieren? Ich meine, so wie der Metropa Cup, aber vielleicht so ähnlich wie Kränke zum Beispiel, so ein schönes, das jährliche Meißener Schachfestival oder sowas, das wäre doch auch was.
Andere Prioritäten, keine Zeit.
Okay. Da sind wir wieder beim gleichen Thema wie vorher.
Das heißt, also wenn man sowas macht, dann macht man das ja, weil man Spaß dran hat, weil man dann auch, aber was würde das nützen, wenn ich ein Turnier aus und dann vielleicht 2 Stunden mal vorbeikommen könnte? Ne? Also das macht ja dann nur Sinn, wenn man dann auch also davon was hätte, wenn man mit teilnehmen könnte und das ist derzeit bei uns nicht möglich.
Jetzt will ich Sie ja nicht irgendwie da rausdrängen, aber Sie werden in Kürze ja 63 und ein normaler Arbeitnehmer denkt da an seinen Ruhestand. Aber da ist bei Ihnen wahrscheinlich noch überhaupt nicht die Rede von, ne?
Nee, ich habe ein Vorbild, ein unternehmerisches Vorbild.
Oh, wer ist das?
Eins, das ist Warren Buffett.
Warren Buffett, okay.
So, und der ist jetzt 92. Naja, dann habe ich noch 30 Jahre. Also stellen Sie mir die Frage in 20 Jahren nochmal. Okay.
Naja, man könnte ja dann sagen, okay, dann ist mehr Zeit für Schach.
Ja, aber die Frage ist, ist das befriedigend? Will ich nur Schach spielen? Oder ich meine, es ist ja auch nicht uninteressant, was ich jetzt tue. Man kommt mit ganz vielen interessanten Menschen zu, trifft man. Man kann was bewegen, man kann was erreichen, man kann die Welt etwas besser machen. Und wir sind ja in Deutschland die Nummer eins mittlerweile im Onshore-Bereich. Wir haben letztes Jahr mal das erste Mal Bestellung für über 1 Gigawatt geschafft. Das ist, dass Sie mal eine Vorstellung haben. Also wir bauen jetzt im Jahr ungefähr so ein Atomkraftwerk. In einem Jahr. So in erneuerbaren Energien.
Das ist also auch international, ne? Also nicht nur
vorrangig in Deutschland erstmal. Wir haben auch international mittlerweile Projekte, aber in Deutschland sind wir halt ganz stark. Und das ist eben auch befriedigend, wenn man also da zur Energiewende mit beitragen kann. Und ich glaube, vielleicht jetzt nicht so gut gerade in dem Interview, aber Schach alleine würde mich nicht mehr befriedigen. Die Welt ist vielfältiger. Es ist eine schöne Ergänzung, aber es allein das als Lebensziel zu haben, das kann man machen, wenn man jung ist, wenn man älter wird. Glaube ich, dann hat man noch mehr Interessen. Und das ist bei mir durchaus so.
Bobby Fischer hat gesagt, Schach ist das Leben.
Ja, habe ich früher auch gesagt, bis zu meinem 25. Lebensjahr. Aber wenn man dann älter wird, dann entwickelt man sich eben. Und das ist eben die Frage, und es ist durchaus auch fein, wenn es Menschen gibt, die sagen, also Schach ist für mich ein und alles. Aber bei mir ist das mittlerweile nicht mehr der Fall. Für mich ist Schach eine schöne Ergänzung. Es ist mein Hobby, aber es ist eben nur ein Hobby und nicht mein Beruf.
Und so Schachpolitik und so, also über Ihre Verbindungen zum Schachbund haben Sie ja sicher auch zu DSB-Präsidium und so Kontakt. Also
ich halte mich völlig raus.
Okay,
ja. Ich nehme da gar keinen Einfluss, ich halte mich völlig raus. Die sollen machen, das ist einfach nicht mein Ding, dass ich mich dort politisch da einmische.
Okay.
Ja, aber es wäre auch wieder die Frage, was will man eben? Also welches Ziel habe ich? Na, also wie Sie das schon sagen, was ist das Ziel, will ich eben das Gesamtumfeld sehen, Schach voranbringen oder bin ich jetzt nur in Bezug auf Jugend? Also das ist ja auch durchaus legitim. Es gibt halt verschiedene Interessen, wie in der Gesellschaft. Und der eine ist eben für Jugendschach, der andere für Leistungssport. Und deswegen bedarf es ja eines starken Vorstandes oder eines Präsidiums, die eben alles bedienen und alles zusammenhalten und einen klaren Plan haben. Aber Sie wissen, das ist nicht ganz leicht, schon immer. Und deswegen, ich habe ein ruhiges Leben, ich halte mich einfach aus der Politik komplett raus.
Okay. Aber in 2 Jahren gibt es nochmal ein schönes Jubiläum. Jetzt wird der Deutsche Schachbund 150 Jahre alt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass da auch entweder in Sachen Sponsoring oder sonst wie auch wieder der Name Gernot Gauklitz fällt oder schon gefallen ist. Gibt es da aus Ihrer Sicht irgendwelche Bestrebungen, wo Sie mit im Spiel sind?
Also es gibt Anfragen, so will ich das mal sagen, und es gibt ein Konzept und es kommt ja nun drauf an, wo es stattfinden wird. Na, und es kann ja durchaus sein, dass das Dresden werden wird. Schauen wir mal.
Okay, ich hatte gehört, der Schachgipfel soll in Dresden stattfinden nächstes Jahr. Das ist schon 2026. Also Schachgipfel und Jubiläum 27, wär ja ein bisschen viel Dresden dann, oder?
Naja, wir werden jetzt erstmal den Schachgipfel machen und dann werden wir mal schauen. Es kommt auch immer drauf an, wer möchte es machen. Es ist ja eine Mammutaufgabe. Sie dürfen also, es ist ja nicht nur Freud, sondern es macht auch ganz, ganz viel Arbeit. Natürlich wäre eigentlich Berlin dafür geeignet, ne, als Hauptstadt. Und die Frage wird eben sein, wer wird sich ehrenamtlich dafür engagieren. Aber lassen Sie uns jetzt erstmal den Schachgipfel, der ist in Dresden, ins Auge fassen und 27 sehen wir dann weiter.
Okay. Und wenn wir noch ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, vielleicht so eine abstrakte Frage, wenn man die Schachlandschaft in 10 Jahren mal anguckt, was würden Sie sich wünschen für das Spiel, für die Szene, für die Art, wie Schach gespielt wird?
Also ich finde, dass Schach halt eine Sportart ist, eine Geistessportart, die eben viele gute Eigenschaften ausbildet. Und ich würde mir wünschen, dass sich etwas die ganzen politischen Probleme, die jetzt damit verbunden sind, dass sich das widerlegt und dass das Spiel mehr im Vordergrund ist. Also was mir nicht so gefällt, ist diese, naja, Auseinandersetzung mit Carlsen, was da passiert, dass er also de facto sein eigenes Ding machen möchte, dass man teilweise dann zwei Verbände hat, wo man also nicht mehr so richtig weiß, Nummer eins oder Nummer zwei, sondern dass man, also es ist ja immer wie das geht, also Menschen, die ihre persönlichen Eitelkeiten versuchen umzusetzen, und ich würde mir wünschen, dass man sich mehr auf das Schachspiel konzentriert und sagt, na, ist also auch die Frage, will man eben das Schachspiel in der jetzigen Form so beibehalten oder will man eben was Neues generieren? Und ich bin also ganz klar ein Verfechter des alten Schachs.
Des klassischen Schachs, also kein Freestyle und auch kein Blitz und Bullet.
Das kann man nicht machen. Das kann man also nochmal als Ergänzung durchaus, aber nicht als Ablösung.
Ja. Ich glaube, als Ablösung ist es auch nicht gemeint, ne?
Ja, man wird schauen. Es gibt ja viele, die jetzt sagen, dass also dieses Freestyle mehr Spaß macht. Also man kann sich nicht so gut vorbereiten. Und das ist die Frage, wie entwickelt sich das weiter?
Ja. Und dann gibt es ja auch so eine Szene so mit Streamern und so. Levi Rossmann macht jetzt eine Tour durch Deutschland, durch Europa. Ich weiß gar nicht, ob Sie den kennen überhaupt. Okay, das ist einer der größten Schachstreamer auf Twitch, auf YouTube und so weiter. Der tourt da jetzt durch Deutschland und füllt die Hallen mit einer Schachshow. Ist eigentlich was Großartiges.
Naja, also wie gesagt, das ist, Sie fragen eben jemand, einen älteren Mann, der eben noch das klassische Schach geliebt hat und der eben der Meinung ist, dass also das Altbewährte durchaus bewahrt werden sollte. Aber natürlich, das ist ja jetzt heutzutage auch in allen Bereichen so. Es kommt halt immer was Neues und die Frage ist, wird das Altbewährte abgelöst durch das Neue oder nicht? Also Tradition, wie weit will ich Tradition verfolgen und wie weit will ich neu eine Chance geben? Also wäre für mich nicht so schön, wenn man das Altbewährte also jetzt komplett ablösen würde durch neue, attraktivere.
Ja, dazu ist Schach ja auch zu alt, ne? 1500 Jahre oder sowas ungefähr. Das wäre schade, wenn unsere Generation das kaputt macht, aber ich glaube eigentlich nicht.
Sag niemals nie, ich hätte auch nie gedacht, dass ich mit dem Thema Homeoffice wie jetzt so damit umgehe. Also die Gesellschaft ist extrem schnelllebig und die jetzigen Generationen sind ganz anders aufgewachsen. Und also ich stelle manchmal die Frage, könnt ihr noch Kopf rechnen?
Ja.
Na, oder mit der Hand schreiben, das sind alles so Sachen, die sind extrem schnell, so herumzutippen. Aber einen Brief schreiben mit der Hand, ich glaube, das können die wenigsten mittlerweile.
Ja, dafür können sie vielleicht ChatGPT benutzen. Das sind dann halt andere Skills, die gefragt werden. Ne?
Also deswegen, es wird halt immer wieder Neues geben und man muss auch mit der Zeit mitgehen. Aber wie gesagt, ich wäre also dafür, die Tradition erstmal in der Form zu bewahren. Und natürlich kann man auch alles, was dazu dient, Schach populärer zu machen, und sollte man auch nutzen.
Ja, sehr schön. Ich glaube, dann haben wir mehr oder weniger eine Punktlandung hingelegt. Dann bedanke ich mich sehr herzlich für Ihre Zeit und natürlich auch für das Engagement für den Schachsport. Und ich glaube, Sie haben mal irgendwann gesagt, Sie wollen halt dem Schachspiel das zurückgeben, was Sie dem Spiel verdanken. Und ich glaube, das haben Sie mehr als gemacht. Haben wir noch was Wichtiges vergessen aus Ihrer Sicht? Haben Sie noch was, wollen Sie noch was loswerden?
Nein, also ich bin zufrieden, glücklich und hoffe auch, dass ich noch lang gesund bleibe und den Schachsport dann weiter unterstützen kann.
Ja, das wünsche ich Ihnen auch persönlich natürlich und Ihrer Frau und Ihnen alles Gute und Ihrem Unternehmen. Und dann bleibt mir nur, mich herzlich zu bedanken und alles Gute.
Gut, auch meinerseits dann. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.